Herzlich willkommen zu meinem Podcast Schuldialoge. Die Schreie nach Reform unserer Schulen und nach einer grundsätzlichen Erneuerung unseres Bildungssystems werden immer lauter und in Zeiten des Homeschoolings offensichtlich. Es gibt zahlreiche Vorschläge, in welche Richtung sich Schulen entwickeln sollen, um unsere Kinder zukunftsfähig zu machen. Das erweckt manchmal den Anschein, als bewege sich da gar nichts, als ob in unseren Schulen nichts davon ankäme. Das stimmt so nicht. Ich kenne zahlreiche Schulen, die sich auf den Weg gemacht haben, die innovative Konzepte ausprobieren und Neues wagen. Ich klopfe an bei den Menschen, die diese Schulen leiten. Ich will wissen, wie sie das geschafft haben, wie sie dahin gekommen sind, wie ihr Alltag aussieht und vieles mehr. Mein Name ist Daniela Schöne-Fechtner. Mein heutiger Gast ist Helmut Klemm. Helmut Klemm ist Schulleiter der Eichendorf-Schule, eine Mittelschule in Erlangen mit etwa 400 Schüler und Schülerinnen und 40 Lehrkräften. Wir sprechen in dem wirklich sehr, sehr spannenden und inspirierenden Interview über Corona als Katalysator, über verschiedene Schulentwicklungsprozesse, über Schulen in der Eichendorf-Schule, über den Raum der Mathematik und vieles, vieles mehr. Ich hoffe, euch gefällt das Interview genauso gut wie mir. Mir hat es viel Spaß gemacht, mit Helmut Klemm zu sprechen und wünsche euch viel Spaß beim Zuhören.
Lieber Herr Klemm, vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen für das Interview. Ich freue mich sehr drauf. Gerne. Sie sitzen in Erlangen in der Eichendorf-Schule. Wie ist denn im Augenblick die Corona-Lage an den bayerischen Schulen? Sind alle Schüler und Schülerinnen wieder da?
Also wenn ich so die RKI-Tabelle mir anschaue und die Veröffentlichung verfolge, scheint es wohl zu sein, dass alle Schulen in Bayern jetzt geöffnet haben für alle Schülerinnen und Schüler, dass überall Präsenzunterricht herrscht. Wie es nun tatsächlich gehandhabt wird und ob das nun wirklich für alle umfassend in Bayern ist, das kann ich jetzt genau sagen. Aber so wie die Lage momentan aussieht, sind alle bayerischen Schülerinnen und Schüler aller Schularten wieder da, ja.
Und bei Ihnen auch natürlich.
Bei uns auch, wobei wir eine besondere Besonderheit haben. Wir sind ja eine reine Ganztagsschule und bei uns sind auch alle Schüler da. Jeden Tag ist jeder Schüler einmal da, aber wir machen so ein sogenanntes Lernen im Wechsel, so haben wir das definiert. Es gibt eine Vormittagsgruppe und eine Nachmittagsgruppe. Also wir können nicht den Ganztag vollumfänglich abbilden, aus zwei Gründen. Zum einen müssen dann die Schüler 8 Stunden am Tag die Maske tragen, das halten wir für schwierig. Der Hauptgrund ist allerdings das Mittagessen. Wir müssen in der Mensa nach wie vor einen Mindestabstand einhalten. Und das bedeutet für uns, dass wir 37 Essensplätze haben bei über 360 Schülerinnen und Schülern. Und das würde bedeuten, dass wir das Mittagessen, das würde sich so lange hinziehen, das würde mit einem Brunch beginnen und irgendwie mit einem Abendessen schließen. Und das haben wir versucht zu Beginn des Schuljahres, als die Inzidenzen so waren, und haben dann diesen Versuch gelassen. Das funktioniert nicht. Deswegen haben wir unsere Form als reine Ganztagsschule gefunden.
Das heißt, die Schülerinnen sind etwa 4 Stunden am Tag nur da, zum Beispiel in Schicht 8 bis um 12 und dann kommt die nächste.
Genau, und wir haben ja während des Distanzunterrichts unsere Erfahrungen gemacht, wie Schülerinnen und Schüler mit den digitalisierten Lerninhalten, die wir anbieten, arbeiten können. Wir haben auch entsprechende Umfragen bei Eltern, Schülern und den Lehrkräften gemacht und das lässt uns relativ sicher sein und damit ein Stück weit auch gelassen, dass die Schüler in der Zeit, in der sie dann zu Hause sind, auch wirklich noch zusätzlich lernen. Soll heißen, wer in der Vormittagsgruppe ist, kommt in die Schule, arbeitet, geht nach Hause und hat dann eine verpflichtende Lernzeit zu Hause. Und mit den Materialien, die wir zur Verfügung stellen können, klappt es auch gut. Und umgekehrt, einer, der erst am frühen Nachmittag zu uns kommt, hat die Verpflichtung, am Vormittag zu lernen. Und über die Padlets, die wir zur Verfügung stellen und die digitalisierten Lernbausteine und andere Dinge mehr, sind wir eigentlich sehr, sehr zuversichtlich, dass die Schülerinnen und Schüler jetzt nicht so viel an Lerndefiziten aufgebaut haben.
Und es gibt aber kein hybrides Modell. Also die Lehrkräfte sind dann nicht noch online parallel geschaltet.
Das haben wir nicht. Das würde letztlich zu einer Überforderung führen. Was wir tun, ist in bestimmten Fällen, dass wir die Gruppe, die zu Hause ist, mit dazu schalten. Also die Vormittagsgruppe macht einen Klassenrat, die Nachmittagsgruppe wird digital dazugeschaltet. Die Nachmittagsgruppe arbeitet im Lernbüro. Die Schüler, die zu Hause sind, werden mit dazugeholt. Also diese Formen, die können wir praktizieren. Und wir haben doch etliche sogenannte Pädagogen der Bildungsarbeit. Das sind Studentinnen und Studenten, die bei uns arbeiten, die wir über Gelder aus dem Bildungs- und Teilhabepaket bei uns angestellt haben. Und die begleiten dann die Schülerinnen und Schüler zu Hause. Das geht von einem Zehntklässler, der sich auf die Prüfung vorbereitet, hat ein Mathematikproblem und wählt einen Studenten an, der ihm dann weiterhilft. Oder Fünftklässler werden unterstützt, beispielsweise dann in der Bearbeitung einer Aufgabe.
Sehr gut.
Und die Lehrer können sich dann auf den Präsenzunterricht und die Vorbereitung, die inhaltliche Vorbereitung des Unterrichts fokussieren. Ja.
Und erreichen Sie damit auch genau die Schüler und Schülerinnen, bei denen man doch vielleicht so ein bisschen sagt, wow, da haben sich einige Lücken aufgetan oder die sind so ganz aus dem Lernen rausgerutscht jetzt in dieser langen Lockdown-Zeit und die brauchen doch viel Unterstützung. Werden die dann auch aktiv und sagen, ja, die hole ich mir jetzt?
Also wir haben unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Es ist sicherlich so, dass nicht jeder Schüler gleich eigenverantwortlich und selbstorganisiert lernen kann und das auch tut. Und es ist sicherlich auch so, dass nicht jeder Schüler die gleiche lernförderliche Umgebung zu Hause vorfindet. Wir haben zwei Umfragen gemacht zur Zeit der Schulschließung. Die letzte war ja relativ lang in Bayern, zumindest mit 45 Tagen, bei Eltern, Schülern und Lehrern und haben genau diese Dinge gefragt. Wie konntest du zu Hause lernen? Wie war deine Umgebung? Wie eigenverantwortlich warst du unterwegs? Und diese Dinge mehr. Und der Eindruck, den wir gewonnen haben, war, dass in der Summe die Schülerinnen und Schüler, das, was wir hier im Haus pflegen, was uns wichtig ist, eben dieses eigenverantwortliche und selbstorganisierte Lernen, das im Raum der Mathematik und in den Lernbüros sehr vorrangig ist, dass sie das auch zu Hause umsetzen konnten. Und natürlich gibt es aber auch Schülerinnen und Schüler, die die Schwierigkeiten hatten. Interessanterweise häufig die, die auch in der Schule Schwierigkeiten hatten. Ja. Also wer in der Schule nicht gelernt hat, der ist jetzt nicht der Überflieger zu Hause geworden. Obwohl es
ja potenziert, ne? Oft.
Ja, genau. Und da haben wir dann natürlich versucht, individuell zu reagieren. Soll heißen, in der Anfangsphase der Schulschließung hatten wir sehr viele Unterstützung. Wir hatten sehr viele Pädagogen in der Bildungsarbeit, die wir eingesetzt haben, zum Teil für technische Lösungen. Jemand konnte nicht an Videokonferenzen teilnehmen. Oder Einzelbetreuung für Schülerinnen und Schüler, die massive Probleme hatten, um eben mit dem Grundsatz, niemand soll verloren gehen, möglichst allen zu helfen. In der Zeit dieses Lernens im Wechsel ist es so, dass wir dann auch mal sagen, wenn du in der Vormittagsgruppe bist und wir wissen, dass du zu Hause in der Nachmittags nicht gut lernen kannst, dann bleibst du hier. Also etwas, was wir vorgeben. Und es gibt auch Eltern, die sagen, klassisches alleinerziehende Mutter, die arbeitet. Ich habe kein gutes Gefühl, wenn mein Kind vormittags zu Hause ist. Dann sagen wir, okay, dann soll ihr Kind vormittags reinkommen. Dadurch, dass wir halbe Klassen hatten, war das zur Zeit der hohen Inzidenzen praktikabel. Und jetzt gibt es auch überhaupt keinen Grund mehr, das dann auch so zur Hand zu haben. Es ist aber auch so, dass manche wirklich lieber zu Hause lernen und zu Hause bleiben. Die Gründe mögen unterschiedlich sein. Also manche Gründe machen uns vielleicht auch ein bisschen Sorge. Also es gibt schon so soziale Distanz, die da sich entwickelt hat. Vielleicht übertriebene Ängste, was Corona anbetrifft. Und es gibt aber auch Kinder, die eher zurückhaltend waren in der Schule, die im Lernbüro sich auch zum Teil gestört fühlten durch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler und die jetzt zu Hause, ich will jetzt nicht sagen aufblühen, aber wunderbar arbeiten. Und das ist eigentlich ein Punkt, den wir ernsthaft überlegen im Hinblick aufs kommende Schuljahr, wo wir vielleicht noch zu sprechen kommen drauf, was können wir aus den Corona-Erfahrungen dann grundsätzlich mitnehmen, auch in einen, wir wollen es andere Normalität nennen, denn eigentlich zurück zu dem, was wir vorher hatten, das ist jetzt nicht erstrebenswert und sollte eigentlich nicht erstrebenswert für das System sein. Ich kann diese Euphorie nicht ganz verstehen, zurück in die Schule und Präsenzunterricht und Normalität. Also wir hatten vor Corona eine Normalität, die häufig geprägt war von Leistungsdruck, von Mobbing und anderen Dingen mehr. Das ist nicht die Schule, die wir eigentlich wieder haben wollen.
Bin gespannt, was wir da gleich noch weitersprechen. Machen wir noch mal ganz kurz ein Porträt der Schule, dann werden wir so ein bisschen
ja.
haben, was ist denn die Eichendorff-Schule für eine Schule überhaupt? Und dann schauen wir mal, was die andere Normalität heißt.
Ja.
Wie würden Sie so in 3, 4 Schlagwörtern, was würden Sie sagen, was ist die Eichendorff, was macht sie aus, die Eichendorff-Schule in Erlangen?
Ja, wir geben uns ja das Motto, den wir sagen, wir sind verantwortlich, kreativ und mutig. Und an diesen drei Adjektiven kann man vielleicht festmachen, wir fühlen uns für diese Schülerinnen und Schüler in hohem Maße verantwortlich. Das tun andere auch, das sind wir jetzt nicht speziell. Aber wir haben doch einen hohen Anteil an Kindern mit Migrationsgeschichten. Wir haben einen für mich furchtbar hohen Anteil an Kindern, die unterhalb der Armutsgrenze leben, die in sogenannten Transferleistungsfamilien leben. Das ist jedes dritte Kind bei uns. Und das ist in Erlangen, einer reichen Stadt, ist das furchtbar viel. Also ich glaube, 32, 33% unserer Kinder leben in Familien, die Hartz IV beziehen, Sozialhilfe, Wohngeld oder Asylbewerber und anderes mehr. Und diese beiden Faktoren wissen wir ja, wirken sich sehr stark auf Bildung und Bildungsgerechtigkeit aus. Und da spüren wir eine hohe Verantwortung für diese Schülerinnen und Schüler. Mutig sind wir oder kreativ sind wir, weil wir, glaube ich, Dinge machen, die jetzt abseits der Pfade sind, also Lernbüroarbeit, um Eigenverantwortung zu stärken. Eine reine Ganztagsschule, die in Bayern nicht sehr stark ausgeprägt ist, Fächer wie Verantwortung beispielsweise, wo man am Kultusministerium sagt, Moment mal, Verantwortung kann kein Fach sein, das steht nicht in der Stundentafel, das müsst ihr umbenennen. Also da versuchen wir auf diese besonderen Herausforderungen kreativ zu reagieren. Also das sind jetzt doch ein paar mehr Schlagwörter, die ich Ihnen zu unserer Schule genannt habe. Ansonsten sind wir eine bayerische Mittelschule, vormals Hauptschule in diesem dreigliedrigen Schulsystem. Das sich auch nicht ändern wird, habe ich den Eindruck, solange die CSU regiert, und versuchen aber gar nicht mit diesem Label irgendwie umzugehen, sondern wir verstehen uns als eine Ganztagsschule. Wir wollen ein zeitgemäßer Bildungs- und Kulturort sein und versuchen, das im Rahmen der Möglichkeiten, die wir haben, die uns geboten werden, dann auch umzusetzen.
Ich greife gern nochmal das aus, was Sie eben auf, was Sie eben beschrieben haben. Sie haben Ihre Schülerschaft beschrieben mit über 30% Kindern aus Haushalten mit Transferleistungen. Das heißt, das sind wahrscheinlich zum Teil Kinder aus bildungsfernen Hintergrund, aus bildungsfernen Familien. Ich habe ein Interview mit Alma Falani in Erinnerung, der kritisierte und zumindest, also ich hoffe, ich habe seine These richtig verstanden, sagte, das ist eigentlich hochproblematisch, dass man in solchen sehr offenen Lernkonzepten so viel freie Möglichkeiten gibt, so viel Wahlmöglichkeiten gibt, ausgerechnet für Kinder, die das eigentlich in ihren Familien, in ihrem Bildungsuntergrund gar nicht haben und die da total überfordert seien damit. Machen Sie ähnliche Erfahrungen oder wie begegnen Sie dem, dieser These?
Also wir sind damit natürlich auch konfrontiert worden anfangs und ich will nicht sagen angefeindet worden, aber man hat es in Frage gestellt, was wir tun, auch auf Schulaufsichtsebene. Wir sind dann auch mit Wissenschaft im weitesten Sinne damit konfrontiert worden. Es gibt auch, ich meine gerade, wie der Augsburger Schulpädagogikprofessor heißt, ist nicht entscheidend. Also wir sind dadurch auch verunsichert worden und haben uns natürlich die Frage gestellt, können das unsere Schülerinnen und Schüler leisten, eigenverantwortlich und selbstorganisiert unterwegs zu sein? Und gerade die Schülerinnen und Schüler, so kolportiert man immer, brauchen ja diese Führung und brauchen diese Kleinschrittigkeit und anderes mehr. Wir haben andere Erfahrungen gemacht. Zum einen, weil wir uns, glaube ich, der Herausforderung des Problems bewusst waren und dagegen gesetzt haben. Und zum anderen, weil es eben nicht so pauschal stimmt. Soll heißen, dieses eigenverantwortliche Lernen und selbstorganisierte Lernen können diese Kinder auch, aber sie müssen es natürlich lernen. Das bedeutet, damit sie beispielsweise im Raum der Mathematik oder im Lernbüro erfolgreich sind, brauchen sie, wir nennen das Leitplanken, pädagogische Leitplanken, organisatorische Leitplanken. Sie brauchen Struktur. Diese Struktur erzeugt man über den Raum, die Struktur erzeugt man über das Material, die Struktur erzeugt man über die Organisation. Und wenn diese Strukturen gut sind, dann geben sie den Kindern so viel Halt und so viel Orientierung, dass sie in der Lage sind, sich einem Lernbüro zuzuordnen, zu entscheiden, welchen Baustein sie bearbeiten wollen, ihre Zeit einzuteilen, die Arbeiten auch gut zu machen und am Inntisch mit dem Lernbegleiter sich auszutauschen, ihre Arbeiten zu dokumentieren und zu einem guten Moment zu sagen, ich bin jetzt eigentlich fit, um das, was ich gelernt habe, auch zu beweisen. Das können diese Kinder. Fahrlässig wäre es, wenn man sagen würde, oh, schaut mal, unser tolles Lernbüro Mathematik, da habt ihr all die Materialien, jetzt vergnügt euch und entscheidet euch mal, was ihr tun und lassen wollt. Wir haben auch die Erfahrung gemacht, neben dem Material und diesen Strukturen ist die Lernbegleitung von entscheidender Bedeutung. Das heißt, es braucht Lehrkräfte, die über den Lerndialog, über die verschiedenen Gespräche, die am Tisch geführt werden, über das Logbuch geführt werden und so weiter, den Kindern Halt und Orientierung geben und im rechten Moment immer wieder ein Stückchen weiterbringen wollen, sie davon abzuhalten, dass. Nichtsdestotrotz gibt es Kinder, die sich schwer tun, aber auch da kann man nicht pauschal sagen, weil sie aus bildungsfernen Familien kommen. Wir erleben Kinder, die von der Förderschule zu uns kommen, denen man ja eigentlich noch mehr Gängelung, noch mehr Kleinschrittigkeit, noch mehr Vorsätzen eigentlich zumuten müsste, die mit dieser offenen Form, die vor allem bedeutet, dass ich in meinem Tempo lernen kann, wo darf ich das schon, dass die damit gut klarkommen, weil sie nicht jetzt von einer Schule, wo sie gefördert wurden, zu uns kommen, wo sie sich überfordert fühlen und jetzt immer schauen, ach, der reagiert auf den Lehrer und der ist schon so weit. Und nee, ich bin erstmal für mich und kann für mich arbeiten. Also lange Rede, kurzer Sinn. Diese Kinder sind in der Lage, eigenverantwortlich und selbstorganisiert zu arbeiten. Es ist allerdings ein Lernprozess. Siebtklässler tun das anders als Zehntklässler. Genau diesen Prozess müssen wir strukturieren und müssen ihn begleiten. Und abschließend, ich habe natürlich in den Zeiten jetzt, wo Schule anders war, auch die Möglichkeit genutzt, digitale Impulse mir zu holen. Ich habe einen Impuls von Herrn Dennis Haug, der ist Dozent an der Universität Jena, der genau zu diesem Thema auch arbeitet, der vorher an der Laborschule in Bielefeld war, gehört. Und der hat mich in seinem Vortrag eigentlich ermuntert und bestärkt. Es gibt wissenschaftliche Untersuchungen, die sagen, dass dieses eigenverantwortliche und selbstorganisierte Lernen möglich ist, auch bei Kindern aus bildungsfernen Elternhäusern, unter der Voraussetzung, dass. Ja. Also fühle ich mich jetzt wissenschaftlich bestätigt und in der Praxis bestärkt. Die Kinder können das. Und wenn wir sie da nicht alleine lassen, dann ist es ihnen letztlich zum Vorteil. Ja. Und das, glaube ich, war auch, ich hoffe, dass wir da richtig liegen, keinen Trugschluss ziehen, aber das war so eine Erkenntnis aus dieser Umfrage, die wir gemacht haben. Ein hoher Prozentsatz der Kinder und der Eltern haben uns in der Umfrage gesagt, ja, wir haben eigenverantwortlich gearbeitet. Und das darf man, glaube ich, schon ernst nehmen und als Indiz dafür. Es haben alle Kinder sich geäußert und es haben sich 152 Eltern geäußert bei 320 Schülern, die es betrifft. Also schon allein die Tatsache, dass diese Eltern sich hingesetzt haben, auf unsere Homepage sich eingeloggt haben und an dieser Abstimmung teilgenommen haben, ist für mich schon phänomenal, dass über 50% oder 50% es getan haben. Und dann darf man das, glaube ich, auch sehr ernst nehmen, was als Ergebnis rauskommt.
Absolut, ja. Ja. Hochinteressant. Ich bin gespannt. Sicherlich werden wir noch ein paar andere Gelingensbedingungen gleich benennen. Kommen wir mal zu dem so nach vorne schauend. Als wir telefonierten die letzten Tage, sagte ich, zur Schulentwicklung ist ja auf der Homepage schon eine Menge zu lesen. Und sagten sie, ach, das ist schon alles alter Hut. Wir sind ja schon viel weiter. Der Paradigmenwechsel hat ja schon längst stattgefunden und Corona ist als Katalysator zu verstehen. Ich bin gespannt, wie Sie das meinen.
Also sicherlich alter Hut ist schon ein bisschen übertrieben, was ich da
Okay.
formuliert habe. Etliches von dem, was da ist, gilt natürlich noch. Aber natürlich haben wir jetzt zwei Entwicklungen hinter uns seit einigen Monaten, die das, was auf der Homepage drauf ist, und das ist doch ein bisschen älter als ein paar Monate, in manchen Teilen, ich will nicht sagen, obsolet gemacht haben, aber es braucht jetzt eine Schärfung, eine Präzisierung, Nacharbeiten. Also konkret, beispielsweise hatten wir von Bildungsbausteinen gesprochen. Also Wissen neu lernen war für uns so ein Bildungsbaustein. Oder Verantwortung übernehmen war für uns ein Bildungsbaustein. Und das Bild des Bausteines hat etwas sehr Statisches. Und wir haben dann, vielleicht, einen Fehler will ich gar nicht mal sagen, aber wir haben dann diesen Baustein zum Beispiel einem Fach oder einem Bereich zugeordnet. Also Wissen neu lernen findet im Raum der Mathematik statt oder im Lernbüro. Aber es darf nicht unser Anspruch sein. Wissen neu lernen muss auch beispielsweise in Sachfächern oder in anderen Bereichen stattfinden. Also sagen, oder das Verantwortung übernehmen, da haben wir ein Fach kreiert. Ab der siebten Jahrgangsstufe hat jeder Schüler 1,5 Stunden Verantwortung, das Fach Verantwortung, wo das Ministerium gesagt hat, nee, das geht nicht, ihr dürft es nicht Fach nennen. Aber die Gefahr ist natürlich, dass dann nur Verantwortung in dem Bereich gesehen wird. Also sind wir zu der Einsicht gekommen, nee, wir dürfen nicht von Bildungsbausteinen reden, deren Inhalte wir bestimmten Fächern oder Bereichen zuordnen, sondern wir müssen eigentlich von Bildungsprinzipien sprechen. Es ist ein Prinzip bei uns, Verantwortung zu übernehmen. Und das tue ich in Fachverantwortung als Siebtklässler oder Zehntklässler, das tue ich aber auch als Fünftklässler für mein Lernen im Raum der Mathematik. Oder ich tue das im Campus beispielsweise, den wir anbieten. Also das war so ein Aspekt, der wirkt sich jetzt noch nicht sofort aus. Aber im Kopf hat es bei uns etwas verändert und es wirkt sich dann doch in der Umsetzung, in der Unterrichtsentwicklung aus. Ein anderer Aspekt war dieses Talente, Potenziale entfalten. Wir haben gedacht, der Ort ist der Campus Eichendorff-Schule. Also das Geld, das wir für Ganztagsklassen bekommen, geben wir der Volkshochschule. Die stellen uns Honorarkräfte natürlich in Absprache und in einer guten Kooperation und Partnerschaft. Und dann bieten wir ganz viele Arbeitsgemeinschaften an, wo unsere Kinder viele Anregungen erhalten. Zuletzt waren es 64 Arbeitsgemeinschaften. Das war ein Wahnsinn, weil wir damit auch 64 Honorarkräfte hatten. Ich hatte mehr Honorarkräfte als Lehrer. Das Ganze musste ja auch irgendwo organisiert sein und dann fällt der eine aus und dann muss ein Schüler in einen Campus, in ein Campusangebot, das ihm gar nicht gefällt und dann hast du eine Honorarkraft, die das überhaupt nicht kann, die gar nicht pädagogisch genug geschult ist, um mit unseren Schülern umgehen zu können. Soll heißen, das, was zunächst mal gut klingt, bedeutet nicht zwangsläufig, dass es gut ist. Und da haben wir jetzt Überlegungen angestellt, wie wir das Angebot reduzieren können, wie wir das Angebot auch in eine Progression bringen können und nicht so einen großen Basar an Angeboten haben. Und das Ganze wurde auch letztlich nicht nur durch Corona initiiert, sondern durch die Teilnahme an diesem Entwicklungsprogramm des Deutschen Schulpreises. Das war so das Geschenk. Wir wurden nominiert als eine von 15 Schulen, aber wir haben keinen Preis erhalten. Wir durften dafür 2 Jahre lang und sind es noch, durch Corona hat sich die Zeit eben verschoben, in diesem Entwicklungsprogramm dabei sein. Und das hat nochmal einen ganz anderen Blick auf unsere Schule geworfen. Soll heißen, durch das Entwicklungsprogramm des Deutschen Schulpreises und die Ereignisse um Corona herum ist das, was auf der Homepage steht, nicht mehr aktuell. Und bräuchte und braucht, und wir werden es auch tun, eine Überarbeitung, eine Präzisierung in den Begriffen, eine Schärfung und sicherlich der eine oder andere Inhalt, der dann wegfällt, weil wir sagen, nee, das ist momentan nicht unser Thema. Und ja, im Mikrokosmos, so will ich es mal jetzt nennen, was jetzt die Lernbüroarbeit anbetrifft, das projektorientierte Lernen anbetrifft und anderes mehr, da haben wir natürlich jetzt einfach durch die Reflexionen, die wir da eingebaut haben, festgestellt, wo wir etwas schärfen müssen, verändern müssen, wo etwas praktikabel ist, nicht funktioniert und anderes mehr.
Das heißt, Sie sind mitten in einem Evolutionsprozess. Ich verstehe.
Einem strukturiert, in manchen Bereichen ist es strukturiert. Also beispielsweise dieser ominöse Raum der Mathematik, den ich so spannend und faszinierend finde, weil der hat sich aus einer anderen Idee entwickelt. Wir wollten, hoffe ich, führe das jetzt nicht zu weit aus, aber wir wollten eine sogenannte Lernwerkstatt Mathematik machen. Das war der Traum unserer Förderlehrerin schon vor vielen, vielen Jahren. Und dann kam ich daher und habe gesagt, na okay, dann lass uns das halt machen. Und dann haben wir so eine Lernwerkstatt Mathematik eingerichtet. Und haben festgestellt, das ist ja der falsche Weg. Die Kinder kommen aus dem Mathematikunterricht in die Lernwerkstatt Mathematik. Dort ist alles cool, dort ist alles animierend, handlungsorientiert, es macht Spaß. Und der Mathematikunterricht ist im Klassenzimmer und ist langweilig. Und dann haben wir gesagt, Lernwerkstatt, nein, wir machen einen Raum der Mathematik. Und alles Lernen, alles mathematische Lernen findet in diesem Raum statt. Und das hat eine ganz andere Wirkung, wenn die Kinder in diesen Raum reingehen. Das ist nicht eine Werkstatt, wo ich mich ausprobieren darf, sondern hier findet jetzt Lernen statt. In den verschiedenen Formen, schülerorientiert, handlungsorientiert, differenziert. Und jetzt verliere ich mich gerade, merke ich.
Dann frage ich gleich nach bei dem der Raum der Mathematik, der macht mich neugierig. Wie sieht der aus? Ja. Was ist da konkret zu finden?
Also das ist, sind eigentlich zwei Räume. Der hat sich auch erweitert. Und in diesem Raum der Mathematik gibt es eine Ausstattung, eine digitale Ausstattung, die es ermöglicht, mit iPads zu arbeiten, mit interaktiven Beamer zu arbeiten, was natürlich das Spektrum erweitert. Es gibt sehr viel Montessori-Material, das einfach geeignet ist, um haptisch zu arbeiten, um eine vorbereitete Umgebung auch zu kreieren, sodass die Schüler auf verschiedenen Kanälen über die Hand, über die Augen, über verschiedene Sinne lernen können. Gerade in Mathematik ist das, wie ich finde, sehr, sehr gut möglich. Es gibt sogenannte Navi-Blätter, ich habe überlegen müssen, weil es gibt eine andere Bezeichnung für die Lernbüros, sogenannte Navi-Blätter, Navigationsblätter, auf denen der Schüler sieht, wie ein bestimmter Inhalt, der jetzt ansteht, beispielsweise Brüche addieren, wie er sich diesen Inhalt aneignen kann. Also es ist schon eine Anbahnung von eigenverantwortlichem und selbstorganisiertem Lernen, aber noch deutlich enger gefasst. Und da hat er dann auf diesem Navi-Blatt verschiedene Anregungen, Aufgaben, verschiedene Niveaustufen, ist, glaube ich, dreifach differenziert. Und so erarbeitet er sich den Inhalt Brüche addieren über dieses Navi-Blatt, das ihm sagt, wo er Materialien, Aufgaben, Inhalte findet, mit denen er dann arbeiten kann. Und dann gibt es sehr viele Rituale beispielsweise, die dann zu Beginn und auch zum Abschluss gemacht werden. Wichtig beispielsweise ist die Reflexion. Oder auch das Feedback, das sowohl die Schüler geben, als auch der Schüler erhält. Und jetzt bin ich wieder bei dem Punkt, Sie haben mich nach Evaluation gefragt. Wir haben für diesen Raum der Mathematik ein Audit entwickelt und dieses Verfahren mal durchgezogen. Wir haben 5 Qualitätsbereiche definiert und wollten wissen, ob die Ansprüche, die wir an diesen Raum stellen und das Lernen dort in diesem Raum, ob wir diesen genügen. Und haben dieses Audit durchgeführt, haben uns mit unserem Bildungspartner der Gutmann-Stiftung und der Katholischen Universität in Eichstätt 2 Personen eingeladen, die dann auf die Ergebnisse des Audits draufgeschaut haben. Und dann wurden wir einfach bestärkt in dem, was wir tun. Soll heißen, wir haben keinen großen Evaluationsprozess, so wie eine externe Evaluation vielleicht hier reinschneit und verschiedene Bereiche der Schule evaluiert, sondern Dinge, die wir tun, versuchen wir immer auf Wirkung, auf Nachhaltigkeit zu evaluieren. Und das ist ganz einfach und pragmatisch und manchmal ein bisschen größer angelegt.
Sie haben gesagt, dieses Audit hat Sie bestärkt oder bestätigt in dem, was Sie tun und in Ihrer Herangehensweise. Das heißt, der Raum der Mathematik ist so, wie er im Augenblick ist, gut und für alle Kinder aller Jahrgangsstufen zugänglich und nutzbar.
Er ist so, wie er ist, gut. Er ist für die 5. und 6. Jahrgangsstufen reserviert. Aha. Ab der 6. Jahrgangsstufe gehen dann die Kinder in die Lernbüros, in das Lernbüro Mathematik, in das Lernbüro Deutsch und in das Lernbüro Englisch. Das heißt, Der Raum der Mathematik, der sich auch eigentlich aus einer Idee, wir machen eine Werkstatt, um dort kreativ Mathe zu lernen, entwickelt hat, ist jetzt sowas wie eine kleine Vorbereitung, eine Schule auf die Lernbüroarbeit, die dann ab der 7. Jahrgangsstufe stattfindet, in 2 weiteren Kernfächern noch. Und das zeigt sich auch dadurch, dass bestimmte Elemente im Raum der Mathematik sich dann wiederfinden in den Lernbüros. Also dieser Inntisch beispielsweise. Ich sitze nicht als Schüler da und hebe die Hand, ich habe ein Problem, sondern ich begebe mich an einen Tisch, wo ein Lernbegleiter sitzt und bitte ihn mir zu helfen. Und diese Idee des Inntisches gibt es im Raum der Mathematik und setzt sich dann fort in der 7., 8., 9., 10. Jahrgangsstufe in den Lernbüros. Warum sind wir überzeugt von diesem Raum der Mathematik? Aus 2 Gründen. Zum einen, die Haltung dem Fach gegenüber verändert sich, und zwar in manchen Fällen radikal. Die Schüler finden nicht mehr, dass Mathe ein Arschloch ist, sondern sie finden Gefallen an diesem Fach. Es macht ihnen Spaß und es ist die Grundvoraussetzung für Leistung. Und sie erzielen dann auch diese Leistung. Also die Kinder, die zu uns kommen, sind ja in diesem Selektionsprozess des bayerischen Schulsystems erst einmal rausgefiltert worden. Es kommen die Viertklässler aus 6 Grundschulen in der Umgebung unserer Schule zu uns. 80% gehen auf Gymnasien oder die 2 Realschulen. Die 20%, die zu uns kommen, die haben Noten in Deutsch, Mathe und Deutsch, Mathe und dieses Heimat- und Sachkunde oder wie es heißt. Und da dürfen sie keine 2er oder so haben, weil sonst wären sie am Gymnasium oder an der Realschule. Also die kommen mit 3ern, mit 4ern, vielleicht auch mal mit 5ern in Deutsch, in Mathe zu uns. Und hätten sie eine 2 in Mathe, dann wären sie weg. Und diese Schülerinnen und Schüler, die haben natürlich in der 4. Jahrgangsstufe vor allem so Frustrationserlebnisse gehabt. Da schreibt man in Bayern 22 Probearbeiten. Also das muss man sich mal vorstellen. Wahnsinn. Viertklässler schreiben 22 Probearbeiten in einem Schuljahr.
Wahnsinn.
Das ist ein Wahnsinn, wie viele Wochen hatten so eine Schule, ein Schuljahr. Und dann kommen sie zu uns, 80% ihrer Mitschüler waren in der Regel besser. Und dann sind sie natürlich frustriert, weil Mathe einfach doof ist. Die Eltern können, wollen nicht helfen, warum auch immer. Und dann kommen sie zu uns und dann kommen sie in diesen Raum. Und dann erleben sie eine Art, Mathe zu machen und sie anzuspielen. Das Thema Feedback, Reflexion spielt dabei eine Rolle. Ich denke, der wertschätzende Umgang, das Zurückdrängen von Druck und der Fokus eher auf, das kann ja auch Spaß machen. Und dann verändert sich die Haltung dieser Kinder. Es ist für mich phänomenal, weil es bestärkt uns eigentlich. Die kommen, wenn ich nach 2 Wochen in so eine 5. Klasse gehe und frage, wie war Mathe für euch in der Grundschule? Faust heißt, Mathe ist ein Arschloch und 5 Finger heißt, Mathe ist cool. Dann sitzen die so drin.
Also so
wenn
mit
ich nach,
den Fingern hoch, so ein bisschen so.
Genau,
so,
ja. So genau.
Zwei, drei,
Und wenn ich nach ein paar Monaten in den Raum der Mathematik gehe, zu den 5 Klassen sage, wie findet ihr Mathe jetzt bei uns? Oder bei uns ist es blöd, weil das ist so auf uns bezogen. Wie findet ihr Mathe, das ihr jetzt macht? 5 heißt, Mathe ist cool, super, gefällt mir total gut. Und Faust heißt, Mathe ist weiterhin ein Arschloch. Und dann sehen wir das hier.
Das heißt,
also die Haltung der Kinder verändert sich. Und zwar nicht bei Einzelnen, sondern das ist wirklich sagenhaft. Und dann höre ich auch auf. Es kann man dann auch messen. Wir haben so einen Jahrgangsstufentest in Bayern in der 6. Jahrgangsstufe. Wegen Corona jetzt der letzte ausgefallen, aber den letzten, an dem wir teilgenommen haben, da hatten wir einen Schnitt in Mathe von 2,54 und waren damit, links mich nicht auf die 100. Note fest, aber von 2,5. Und wir waren eine halbe Note besser als der Bayern-Schnitt.
Großartig.
Und das bei diesen Schülern.
Super.
Und das ist doch sensationell.
Ja.
Und gleichzeitig auch traurig, weil die sind ja jetzt nicht erst bei uns Mathe-affin geworden, sondern das ist ja in ihnen drin, aber es durfte vielleicht nicht raus oder konnte nicht raus. Mhm. Und das hat eigentlich, ja, natürlich bin ich nicht stolz, das ist das falsche Wort. Ich finde es super, dass man das beeinflussen kann. Und bin eigentlich traurig, dass man es nicht noch stärker beeinflusst.
Mhm.
Also dieser Raum der Mathematik, so wie er sich darstellt, wir werden das sicher noch beobachten müssen. Also werden nachhaltig Jahrgänge Freude an dieser Form haben und werden sie auch nachhaltig an den Ergebnissen sich entwickeln. Wir haben jetzt den ersten Jahrgang in diesem Jahr, der alle Jahrgangsstufen durchlaufen hat mit diesem System. Wir sind gespannt im Juli, wie jetzt unsere Zehntklässler abschneiden, die den mittleren Schulabschluss machen. Wir wissen jetzt schon, dass es deutlich mehr sein werden als im Bayernschnitt. Also von unseren Schülerinnen und Schülern, die diese zwei Benachteiligungen, so nenne ich es jetzt mal bewusst, haben, Herkunft und also soziale Herkunft und nenne es mal so geografische Herkunft, Migrationsgeschichte, dass diese Schüler, dass deutlich mehr Schüler diesen mittleren Schulabschluss machen als bayernweit. Und ich gehe davon aus, dass sie ihn sehr gut machen werden. Ich hoffe, ich täusche mich da nicht. Das ist ein Beleg dafür, dass diese äußere Differenzierung der falsche Weg ist und dass diese Binnendifferenzierung und dieses Rausnehmen von Druck, dieses Wechseln können auch beispielsweise in den Niveaustufen, dass das eigentlich ein verheißungsvoller Weg sein kann.
Absolut, ja.
Ja.
Dieser Raum der Mathematik lässt mich gar nicht los. Gibt es solche Ideen auch für Deutsch und Englisch? Raum der Sprache oder Raum der Fremdsprache?
Raum der Sprache taucht sogar in unserem Konzept auf, als wir vor vielen Jahren uns Gedanken zu einer neuen Schule gemacht haben. Ja, also es ist sicherlich zwei Umständen geschuldet. Einmal der Tatsache, dass komischerweise Deutsch gar nicht so sehr das Thema ist. Also wenn man so an Abschlussnoten oder so festmacht. Also man könnte meinen, 68% Migrationsanteil, Elternhäuser, die kein Deutsch sprechen, so Deutsch ist das Thema, ist es nicht einmal. Ich habe jetzt gerade so die Sera vor Augen, ein Mädchen in der 8. Jahrgangsstufe aus Aserbaidschan, die hier ist. Und die spricht wunderbar Deutsch und schreibt wunderbar Deutsch. Deutsch ist nicht einmal so sehr das Ding. Also es hatte einen guten Grund, auf Mathe sich zu fokussieren, weil da die Leistungen einfach furchtbar waren. 75% unserer Neuntklässler im Quali haben vor Jahren Fünfer und Sechser in den Prüfungen geschrieben. Und das war der eine Punkt, sich auf Mathe zu fokussieren. Jetzt kann man fragen, ja, warum habt ihr nicht gleich Deutsch gemacht und Sachfächer und so? Das ist dann einfach ein Ressourcenthema. Wir wollten ab der 7. Jahrgangsstufe Lernbüros machen. Und dann haben wir einfach keine Ressourcen bei 45 Lehrern gesehen, um jetzt zum Beispiel einen Raum der Sprache zu machen. Aber es gibt immer wieder so Überlegungen und vielleicht ist es eine meiner letzten Handlungen, hier diesen Raum der Sprache, der schon mal gedanklich angelegt war, auch tatsächlich dann umzusetzen. Das wäre nochmal ein Gewinn. Da denke ich jetzt aber weniger ans Lernen, da denke ich eher so an die Kultur. Für mich wäre das ein Raum, in dem die Muttersprachen auch repräsentiert sind. Für mich wäre es ein Raum, wo ein türkischer Dichter für die Eltern eine Lesung hält. Keine Ahnung, ob das funktioniert oder ob man einen türkischen Dichter findet, der dann zu uns käme. Aber dieser Raum der Sprache wäre dann eben nicht ein Raum des Deutschlernens, sondern das wäre wirklich ein Raum der Sprache, wo Hip-Hop-Texte geschrieben werden oder keine Ahnung was. Also das... ich ertappe mich gerade dabei. Ich bin wieder erinnert worden. Eigentlich sollten wir das mal angehen. Ja.
Also die Ideen sind da.
Ja, ja.
Sie hatten vorhin gesprochen von der anderen Normalität. Also nicht zurück zur alten Normalität oder zur neuen Normalität, sondern eine andere Normalität. Was meinten Sie damit?
Also zunächst mal wollen wir natürlich schon eine gewisse Normalität wieder haben. Und zwar die, die uns auszeichnet, die, von der wir überzeugt sind, die uns gut tut. Also da gehört für mich beispielsweise, gehören für mich so die sozialen Aspekte mit dazu. Das, was uns als Schulfamilie geprägt hat oder prägt und ausmacht. Vollversammlungen, Schulfrühstück, solche Dinge. Also diese Normalität, die wünschen wir uns schon. Wir haben aber auch festgestellt, dass es Dinge gibt, die schwierig waren. Beispielsweise, wenn 400 Schülerinnen und Schüler zur gleichen Zeit Mittagspause haben, bedeutet das, dass 400 Schülerinnen und Schüler unterwegs sind. Und wenn sie keine Anregungen haben, die Kleinen beispielsweise, dann klar, was sollen sie dann tun? Dann machen sie Blödsinn. Die Großen brauchen das vielleicht in einer anderen Form. Wir haben jetzt durch die Pandemie und die Tatsache, dass wir Jahrgangsstufen nicht mischen wollten, haben wir verschiedene Anfangszeiten gesetzt, verschiedene Pausen gesetzt, verschiedene Zeiten beim Mittagessen eingeführt. und auch Zeiten reduziert und anderes und festgestellt, dass das entkrampft, das entschleunigt, das beruhigt, das tut gut. Also überlegen wir jetzt, wie können wir den Tagesrhythmus verändern aus der Erfahrung mit Corona heraus, um ja eben nicht diese 400 gehen auf einmal in die Pause beispielsweise zu haben. Mag ein kleines Ding sein, aber fürs Schulklima, für Konflikte, die entstehen, für Reibereien, glaube ich, hat es eine Bedeutung. Ein anderer Aspekt, der uns aufgefallen ist, den habe ich vorhin schon mal genannt, ist, dass das Lernen, sage ich jetzt mal so, Lernen ist ein Prozess und ist kein Ort. Also ich muss nicht in einem Klassenzimmer sitzen mit 25 anderen, um zu lernen. Das kann ich an verschiedenen Orten tun. Und wenn wir die Lerninhalte jetzt A, digitalisiert haben und B, die Schüler in der Lage sind, eigenverantwortlich und selbstorganisiert zu lernen, dann können sie auch woanders lernen. Wir haben gute Erfahrungen gemacht mit unserem Schülersprecher, der Haram, der in Bayern ein bisschen für Furore gesorgt hat, weil er bei einer Fernsehsendung, die nennt sich Münchner Runde, teilgenommen hat. Und da hat er dem Minister Kontra gegeben.
Das habe ich gesehen, ja.
Ja, höchst spannend. Und der Haram, ein Überflieger bei uns, der hat ein vierwöchiges Praktikum am Europäischen Parlament in Brüssel gemacht. Und ich habe zu ihm gesagt, Haram, du musst aber auch was lernen, du bist in der 10. Ja, mache ich schon. Und das hat er auch getan. Er konnte auf unsere webbasierten Lernbausteine zugreifen. Und der Usman, der musste mit seiner Familie nach Pakistan wegen der klassischen Visum-Geschichten und so weiter. Natürlich will man auch mal die Familie sehen. Also er bleibt dann ein bisschen länger weg. Und dann haben wir gesagt, okay, Usman, du musst dich aber dazuschalten, wenn die Videokonferenzen sind. Ich weiß gar nicht, wie das mit der Zeitverschiebung war. Und du musst auch was tun. Du musst auch Bausteine bearbeiten. Haben die Eltern mit ins Boot geholt. Schauen Sie da ein bisschen drauf. Soll heißen, Lernen ist ein Prozess und kein Ort. Und diese Tatsache, die wollen wir, da sind wir noch nicht durch im Sinne von, haben wir genau geplant und wissen, wie wir es umsetzen wollen. Die wollen wir aber nutzen. Also wäre es zum Beispiel eine Option, 9- und 10-Klässlern zu sagen, die erste Stunde ist eine Option für dich. Du kannst in die du kommst in die Schule, um zu lernen, im Lernbüro. Übrigens, das würde ich dir empfehlen. Du kannst aber auch in der Turnhalle an diesem Fitnessprogramm teilnehmen. Das würde ich dir übrigens fast noch mehr empfehlen. In Corona-Zeiten ist, glaube ich, der Body-Mass-Index unserer Schülerinnen und Schüler durch die Decke, so ist zumindest mein Eindruck. Oder du kannst auch zu Hause ausschlafen. Das würde ich dir nicht durchgängig empfehlen. Das kann mal sein, wenn du dich verzockt hast nachts. Aber das kann keine Option für ein ganzes Schuljahr sein. Und wir machen die Erfahrung, Auswahlmöglichkeiten motivieren. Und klar, wenn der Schüler dann zu Hause bleibt, hat er das gute Recht und er wird es auch mal tun. Aber er wird auch sehen, dass seine Mitschüler es anders praktizieren. Und wir müssen ihnen dann auch das Vertrauen geben. Das gehört ja zum eigenverantwortlichen Lernen dazu. Das Vertrauen geben, okay, der nutzt das nicht aus. Und das ist eine Überlegung, die wir anstellen. Wie können wir dieses Lernen ja, in Form einer Gleitzeit oder in Form von fakultativen Angeboten, die sie dann nutzen können, umsetzen. Eine Option. Oder Studierzeit muss ja nicht hier im Haus sein, kann ja auch woanders sein. Muss nicht in diesem Zimmer sein, könnte auch auf dem Gang sein. Wir sind jetzt durch die Pandemie auch bedingt ein bisschen weiter, was WLAN anbetrifft, als wir es vorher waren. Also diese Frage, wie können wir Lernorte, Lernzeiten stärker individualisieren, damit wir noch ein bisschen mehr wegkommen von ein Raum, eine Klasse beispielsweise. Das wird sich nicht pauschal für jeden und überall umsetzen. Auch da werden wir wieder aufpassen müssen, 5-Klässler haben ein anderes Bedürfnis, in der Gruppe zu lernen als 10-Klässler. 10-Klässler können anders mit Auswahl umgehen als 5-Klässler. Also da werden wir differenzieren müssen. Und so gibt es noch ein paar so Bereiche, wo wir sagen, eigentlich wollen wir aus dem, was wir jetzt gelernt haben, Nutzen ziehen. Anderer Bereich ist, wir haben uns heute entschieden, die Bausteine, die wir erarbeitet haben, die bei uns in analoger Form, in Form von Karteikarten vorliegen, die haben wir für die Schulschließung digitalisiert. Und die Schüler konnten damit zu Hause lernen. Jetzt haben wir diese schizophrene Situation, dass wenn sie in die Schule kommen, wir haben nicht genügend iPads, ihre nützen nichts, bringen sie auch nicht mit Und jetzt haben Sie Ihre analogen Karten vor sich. Also Sie müssen jetzt wieder mit Karten arbeiten. Zu Hause, wenn Sie wären, würden Sie digital arbeiten. Also haben wir gesagt, wir müssen diesen Umstand ändern. Wir müssen jetzt auch im Haus auf Digitalisierung setzen. Das geht aber nicht, okay, wir kaufen 300 iPads, das WLAN wird verstärkt und los geht's, weil da brauche ich den Sachaufwandsträger, der Geld geben muss, den muss ich überzeugen. Das wird also eine gewisse Zeit dauern, die müssen wir ertragen, erdulden, da müssen wir mit Kompromissen leben, aber wir müssen es jetzt machen. Das heißt, nächstes Schuljahr, die Siebtklässler werden noch stärker digitalisiert im Lernbüros, in den Lernbüros arbeiten und damit wird das iPad eine noch zentralere Funktion erhalten. Und das damit wäre
Bausteine
nicht
neu konzipiert, ne? Das bringt
ja nichts. Ja, wir haben sie dadurch, dass wir sie schon digitalisiert haben für den Distanzunterricht, können wir jetzt auf das zurückgreifen. Jetzt wollen wir sie aber natürlich ausfeilen, weiterentwickeln, ergänzen. Also diese Digitalisierung der Bausteine, das war ein Hauruck. Also wir waren ja zunächst einmal geschockt, die Kinder arbeiten in Lernbüros. Und dann heißt es am 13. März 2020, so, und jetzt wird die Schule geschlossen, die Kinder gehen nach Hause. Mist, wir arbeiten ja nicht mit Büchern, sondern mit diesen Karteikarten. Jetzt haben wir ja nicht für jedes Kind Karteikarten. Wir haben ja keine 230 Karteikarten für jeden Bereich und so. Also im ersten Moment konnten unsere Schüler zu Hause nicht lernen. Dann haben wir gesagt, okay, dann müssen wir diese Karteikarten digitalisieren und haben sie dann in ein Format, das nennt sich Typo 3, umgewandelt und konnten damit über dieses Format so webbasierte App erstellen. Das haben wir mit einem Partner zusammen gemacht, mit dem wir schon seit vielen Jahren arbeiten. Und wir haben uns die Manpower über die Volkshochschule geholt, haben gesagt, okay, wir brauchen 5, 6, 7, 8, 9, 10 affine Pädagogen in der Bildungsarbeit, die bei uns sowieso immer da waren. Die haben gesagt, okay, ich verdiene mir gern noch ein Geld dazu. Und dann haben die sich eine Woche hingehockt und haben diese Dinge eingescannt, PDFs erstellt, dann wurde das ins Typo 3 übertragen. Und so haben wir innerhalb, glaube ich, von einer Woche haben wir diese Bausteine zu digitalen Bausteinen gemacht und unsere Schüler konnten zu Hause lernen. Und das wäre natürlich nicht passiert, wenn Corona nicht gewesen wäre. Wir würden heute noch mit den Bausteinen da sitzen. Wir hätten auch nicht die Anzahl von iPads, die wir jetzt haben. Die ist ungenügend, aber trotzdem deutlich mehr, als wir sie vor der Pandemie hatten. Also das ist so ein Aspekt, wo wir sagen, da wollen wir grundsätzlich schon mal nicht in eine Normalität zurück, weil das wäre dann ein Rückschritt.
Ja, ja. Und wahrscheinlich werden demnächst auch digitale Tools eingebaut in die Bausteine, also irgendwelche interaktiven Übungen, die mit einem QR-Code einzuscannen sind.
Das haben wir schon drin, aber das kann man intensivieren. Also wir haben Verlinkungen zu Tutorials beispielsweise oder QR-Codes, die wir da haben. Und deswegen, damit wir jetzt dieses Provisorium, das schon ganz gut gehalten hat, jetzt wirklich zu etwas, im Bereich der Digitalisierung, wenn wir nicht von Nachhaltigkeit sprechen können, weil in 5 Jahren ist das vielleicht eh wieder obsolet, ich weiß es nicht. Aber dann, dass das, was jetzt im Unterricht bei uns in der Schule, im Lernbüro passiert, dass das wieder eine neue Qualität erfährt und nicht dieses Provisorium des Distanzunterrichts hat. Deswegen haben wir jetzt heute beschlossen, wollen wir die Bausteine 7, die schon digital vorliegen, wirklich mit einem guten Blick nach bestimmten Qualitätskriterien anschauen und sie, ich sage jetzt mal, fit machen, fitter machen, noch digitalisierter machen, beispielsweise durch solche QR-Codes, die dann nicht irgendwie abgeschrieben werden müssen, sondern wirklich dann eingescannt werden können. Oder digital bearbeitbare Arbeitsblätter, das haben wir jetzt zum Beispiel nicht geschafft. Also die Arbeitsblätter, die lagen halt dann als PDF vor, die hat der Schüler sich aufgerufen, dann hat er auf einem Blog gearbeitet. Da okay. Kann man jetzt überlegen, dass man diese Arbeitsblätter verändert. Und das wäre so etwas, eine Weiterentwicklung auf einer neuen Stufe. Ja.
Wenn Sie von wir sprechen, wenn Sie sagen, wir haben das beschlossen oder wir haben das vor, welchen Kreis meinen Sie da? Ist das das gesamte Kollegium oder eine Steuergruppe oder die Schulleitung?
Dass ich jetzt von wir spreche, ist nicht selbstverständlich und macht mich auch insofern stolz. Hätten Sie mich vor Jahren gefragt, Vor vielen, vielen Jahren wären noch viel mehr ich gewesen oder so ein vorgeschobenes Wir. Also dieser Schulentwicklungsprozess hat zunächst mal hier angefangen und hat sehr viel mit mir zu tun und wurde dann erst so in die Breite getragen. Wenn ich jetzt von wir spreche, dann spreche ich von verschiedenen Personen und verschiedenen Gruppen. Also es gibt eine erweiterte Schulleitung. Das sind 4 Personen mit mir drin. Die gibt es eigentlich in Bayern gar nicht. Da kriegen wir auch keine Anrechnungsstunden oder so etwas. Die haben wir einfach installiert. Erweiterte Schulleitungen gibt es am Gymnasium oder an großen Berufsschulen oder so. Wenn ich von wir spreche, dann spreche ich von den Lernbüroleitern. Das sind 4 Kolleginnen und Kollegen, die begonnen haben damals, 7., 8., 9., 10., vor 4 Jahren, die Lernbüros aufzubauen. Und die dann sukzessive mitgewandert sind und die jetzt so diesen, ich nenne es mal so, diesen vertikalen Blick auf die Lernbüros auch haben, die sich nicht nur für das Lernbüro in der Jahrgangsstufe verantwortlich fühlen, in der sie gerade sind, das wäre jetzt die 10., sondern die fühlen sich auch für die anderen Jahrgangsstufen verantwortlich. Wenn ich von wir spreche, dann spreche ich von pädagogisch-didaktischen Gremien. Da haben wir in diesem Schuljahr 2 durchgeführt. Ein pädagogisch-didaktisches Gremium ist eine Gruppe von Lehrkräften, die sich einem bestimmten Thema widmen wollen, um an diesem Thema zu arbeiten. Ich habe das damals kennengelernt an der Robert-Bosch-Gesamtschule in Hildesheim. Da gab es dieses Gremium auch und habe das transformiert, runtergebrochen, angepasst an unsere Situation. Die Robert Bosch ist eine Gesamtschule mit 1500 Schülern. Wir sind eine Mittelschule mit 400 Schülern. Die hat 120 Lehrer, wir haben 40 Lehrer. Und mich hat aber diese Idee überzeugt, man bildet nicht eine Steuergruppe, die dann irgendwann mal exklusiv wird oder so, sondern man bildet Gruppen, die sich speziellen Aufgaben widmen. Und ich habe dann die Chance, möglichst viele anzusprechen. Also eine Steuergruppe ist mir zu starr und was sollen die steuern? Ein pädagogisch-didaktisches Gremium hat sich zum Beispiel der Aufgabe gestellt, wir wollen den Lerndialog hier im Haus, die verschiedenen Gespräche, die stattfinden, systematisieren. Wer hat daran Interesse mitzuarbeiten? Und dann geht es querbeet vom Fachlehrer, der auch Lernbegleiter ist, der sagt, ja, dann mache ich mit, bis hin zu dem Klassenlehrer. Und so haben wir momentan 2 pädagogisch-didaktische Gremien laufen, die wir zum Thema Lernbüroarbeit und zum Thema Lerndialog installiert haben. Und diese Lehrkräfte fühlen sich für diese Themen mitverantwortlich. Und ich bin derjenige, der immer wieder zusammenruft, der Ergebnisse einspeist, der Zwischenberichte macht. Und dann wird sich dieses pädagogisch-didaktische Gremium auflösen, wenn das, was wir an Zielen formuliert hatten, erfolgreich passiert ist. Also das ist dann, wenn wir von wir sprechen. Ansonsten, wenn ich von wir spreche, wo ich dann involviert bin, oder andersrum, wenn ich weiterhin von wir spreche, aber ich nicht so involviert bin, dann sind es zum Beispiel die Lernhäuser, wo die Lehrkräfte drin sind, die sich als Teams verstehen, wo ich jetzt nicht unmittelbar immer dabei bin. Das ist noch ein wichtiger Bereich, wenn ich von wir spreche. Und wenn ich den Gesamtprozess anschaue, also die Entwicklung, die wir genommen haben und weiternehmen wollen, dann würde ich sagen, dass wir in einem sehr hohen Maße auch von wir als Kollegium sprechen können. Trotz der hohen Fluktuation haben wir, ich möchte jetzt fast sagen, 100% der Kolleginnen und Kollegen, die das mittragen und einen großen Anteil, die das auch mitgestalten wollen und können.
Wie viele Kolleginnen sind dann etwa engagiert in diesen pädagogisch-didaktischen Gremien?
Ich schaue darüber, weil da so Unterlagen liegen. Am ersten pädagogisch-didaktischen Gremium nahmen 16 Kolleginnen und Kollegen teil. Am zweiten waren es dann etwa auch diese Zahl. Und es gab wenige Doppelungen. Also bei einem Kollegium von 45 Leuten, das sind welche dabei, die schon im Mutterschutz sind oder die unterhälftig sind oder die jetzt neu sind, die vielleicht noch nicht so aufspringen, ist das eine, wie ich finde, sehr respektable Zahl von engagierten Kolleginnen und Kollegen.
Also Sie kommen dann insgesamt auf 32 von 45. Verstehe ich das richtig?
Ja, kann man so sagen. Jetzt für diese zwei Themen.
Ja.
Ein Punkt ist noch, wenn ich von wir spreche, wir haben etwas seit diesem Schuljahr, das finde ich recht cool. Das nennt sich Schulen der Eichendorff-Schule. Es ist so, dass wir verschiedene Aspekte waren dafür maßgeblich. Zum einen, dass sich an einer solchen Schule zu viel auf diesen Schulleiter kapriziert. Also es gibt den Schulleiter, die Sekretärin, den Hausmeister und dann gibt es ein Kollegium. Und in Bayern und an Mittelschulen noch dazu, es gibt keine Hierarchie. Also an einem Gymnasium haben sie einen Direktor und stellvertretenden Direktor, eine erweiterte Schulleitung, einen Fachschaftsleiter, weiß der Geier, was die da alles haben, eine Gesamtkonferenz, eine Sowieso-Konferenz, einen pädagogischen Leiter gibt es in anderen Bundesländern beispielsweise. Also diese Strukturen haben wir nicht. Es gibt einen Schulleiter, der hat einen Stellvertreter, einen Hausmeister, eine Sekretärin, das Kollegium. Und trotzdem braucht man aber Strukturen weniger, um Hierarchien zu schaffen, aber um Verantwortung zu schaffen. Und dann haben wir festgestellt, wir haben bestimmte Bereiche, die wollen wir entwickeln. Also zum Beispiel den Gesamtbereich der Ernährung und Gesundheit. Dann haben wir den Bereich der Bewegung, vor allem was Kickfair anbetrifft und diese besondere Art des Fußballspiels. Kunst ist uns enorm wichtig. Und unser Acker, wir haben eine Imkerei und einen Schulgarten und eine essbare Schule. Und das sind alles wichtige Bereiche. Und da muss sich einer kümmern. Aber das kann nicht bloß der Schulleiter sagen, du bist doch so nett, kriegst eine Stunde Anrechnung, kümmerst du dich um den Acker, sondern da steckt ja nicht bloß das Jäten dahinter, sondern hinter dem Acker steckt ja eine Idee. Also wie führen wir Kinder heran an Hegen und Pflegen? Wie nutzen wir die Erträge aus dem Acker für unser Schulfrühstück? Was macht es mit gesunder Ernährung? Und bis hin zu Bildung für nachhaltige Entwicklung, wenn man es ganz groß denken will. Und damit das passiert, brauche ich Menschen, die sich nicht bloß mit dem Acker identifizieren und sagen, ich brauche 5 Schüler, um mit denen im Acker zu arbeiten, sondern die müssen sich für die Idee, was ein Acker bietet, für die Idee, was Kickfair bietet, für die Idee, was eine Kunstschule bietet, begeistern und müssen da wirken können und müssen da sich ausleben können. Und dann haben wir gesagt, okay, dann gründen wir Schulen in der Schule. Und ich habe jetzt 5 Leiter dieser Schulen, die Kunstschule, die Ackerschule, die Kickfair-Schule, die gesunde Schule und muss spicken. Die Filmschule, ja, das ist ja unser tollstes Ding. Und die Filmschule. Und da habe ich 5 Leiter für diese 5 Schulen. Und wir werden uns nächste Woche zusammensetzen. Und dann geht es darum, was ist euer Programm? Was habt ihr vor? Wie können wir das ins Gesamtprogramm einspeisen? Wie erreicht ihr eure Schüler? Wie informiert ihr Lehrer? Wie holt ihr euch Ressourcen? Wie holt ihr euch vielleicht auch Geld? Wie kann ich euch unterstützen? Und in dem Fall heißt eben Verantwortung und Eigenverantwortung, Selbstorganisation nicht nur für die Schüler, sondern heißt eben auch für Teile des Kollegiums. Also wenn ich von wir spreche, spreche ich in manchen Bereichen und auch von diesen Schulen der Schule, Schulen der Eichendorff-Schule. Und draufkommen bin ich auf diesen blöden Begriff. Ich habe mal von Nordrhein-Westfalen, vom Ruhrgebiet, habe ich gelesen, Stadt der Städte. Das ist deren Werbeslogan. Die verstehen sich nicht nur als Recklinghausen, Dortmund, was auch immer, sondern das Ruhrgebiet versteht sich als ein Gesamtkonstrukt, das aus einzelnen Konstrukten, aus einzelnen Teilen besteht. Und Stadt der Städte, das hat mir gefallen. Dann haben wir gedacht, Schulen der Schule. Mit diesem Begriff bin ich lange schwanger gegangen. Die Kollegen haben gemeint, hä, was sind das? Schulen der Schule. Und dann haben wir gesagt, okay, Schulen der Eichendorff-Schule. Wir haben jetzt 5 Schulen innerhalb der Eichendorff-Schule. Und die haben auch ein Leporello und die haben auch ein Programm. Und das muss ich nur loswerden. Es ist eben was anderes, ob dann der Ast zum Acker rausgeht oder der eine Imkerei hat oder ob diese Schule sich als Motto gesetzt hat, wir wollen die Auswirkungen unseres Handelns auf die Welt verstehen und verantwortungsvolle Entscheidungen treffen. Und wenn der Leiter dieser Schule das sich so auf die Fahnen schreibt, und dann aufzeigt, wie er es umsetzen möchte, das ist doch cool. Und so hat sich jede Schule so Ziele gesetzt, nenne ich es jetzt mal, oder kleine Leitbilder oder wie auch immer. Ja, und das erweitert plötzlich das Spektrum und plötzlich sind Leute engagiert, bieten etwas an und Kinder können wieder sich engagieren und teilhaben.
Das
Das
klingt
finde
so,
ich. Find
es klingt so inspirierend und fantastisch, was Sie da, dass Sie das, was Sie da schildern. Ich bin wirklich ganz beeindruckt. Wo nehmen Sie alle die Zeit her, das zu initiieren? Auch das Kollegium, ist das so ein ganz klares, ist das so eine, ach, der Herr Glemm hat mal wieder eine Idee oder, nee, super, brauchen wir, danke für die Struktur und klasse für die Ideen, wir bringen das alle gemeinsam weiter. Was ist so der Spirit bei Ihnen?
Eine ganz schwierige Frage. Vor allem ist es ja auch so ein Entwicklungsprozess. Etliche im Kollegium haben diese Entwicklung mitgemacht. Die, die nicht wollten, denen es zu anstrengend war, denen nicht so blöd war, die sind gegangen. Oder denen habe ich dann insgeheim vielleicht auch mal nahegelegt. Es gibt mehrere Schulen, nicht nur uns. Und die, die geblieben sind, sind mit mir groß geworden in der Idee. Die kommen, finden jetzt eine Schule vor, die relativ anspruchsvoll ist, sehr ausdifferenziert ist in ihrem Erscheinungsbild, mit einer Corporate Identity, mit einer Haltung, die wir auch in den Begriffen deutlich machen, aber auch mit einer Praxis, die erlebbar ist. Und wenn dann jemand neu zu uns kommt, dann hinterfragt er das gar nicht, sondern er will versuchen, in diese Struktur hereinzufinden. Er will versuchen, sie mitzugestalten. Er will sie mitprägen. Und da gibt es dann auch wieder welche, wenige, die sagen, nee, also bei euch ist es ganz schön stressig. Und andere sagen, und das unterstelle ich einfach, die wollen ja. Also noch dazu als Lehrer, wer sich diesen Beruf aussucht, der will ja nicht verbeamtet 14 Wochen Ferien und ein sicheres Gehalt oder sowas. Die allermeisten wollen ja wirksam werden. Und das Besondere ist, dass ich jetzt nicht nur wirksam werde in meinem Klassenzimmer, sondern ich kann wirksam werden an der Schule. Ich kann mich einbringen. Ist ja nicht nur der Leiter der Schule, ich kann ja als Lehrer auch hingehen und sagen, Mensch, Erik, du magst die Ackerschule, finde ich cool. Ich habe selber einen Kleingartenladen. Ich helfe dir. Und plötzlich habe ich in dieser Schule einen Bereich, der über diese blöde Unterrichtsvorbereitung, Korrektur und Notengebung hinausgeht und kann mich da einbringen. Und ich glaube, das ist so ein Geheimnis. Und dieser Spirit ist entstanden, wird aber immer wieder auch geschärft. Und da sehe ich schon auch meine Verantwortung, meine Aufgabe drin. In der Zwischenzeit überholen mich aber Menschen links und rechts, weil sie den Spirit verstanden haben, mehr wollen, Initiative ergreifen. Und das ist, glaube ich, das Schönste, was ich momentan erlebe. Woher nehmen wir die Zeit? Ich persönlich, ja, ich nehme mir die Zeit, jetzt zum Beispiel heute Abend mit Ihnen darüber zu sprechen. Und das ist ja für mich auch inspirierend. Also ich reflektiere ja gerade im Moment über das, was ich tue und stelle gerade fest, wie begeistert ich über die Schulen bin. Hey, cool, stimmt, das ist ja richtig, richtig super. Also mit einer guten Work-Life-Balance, glaube ich, geht es schon. Und Kinder sind groß, all diese Dinge ermöglichen es mir, mich dieser Schule sehr intensiv zu widmen. Und Lehrkräften versuchen wir Entlastungen zu bieten. Das ist bedingt möglich, wenn man kreativ mit den Stunden umgeht, die man als reine Ganztagsschule bekommt, dann kann man das tun. Also beispielsweise ist es ein Unterschied, ob ich einen Lehrer, eine Klasse habe oder ob ich vier Lernbüros mit drei Klassen habe, wo Pädagogen in der Bildungsarbeit unterstützend sind. Das heißt, ein Lehrer erlebt den Alltag weniger belastend. Viele Dinge sind mittlerweile vorstrukturiert. So alberne Sachen wie Unterricht vorbereiten fallen weg, weil ich jetzt in der Lernbüroarbeit bin. Lernbegleitung ist sehr emotional und auch anstrengend, aber es ist befriedigender, wie zu Hause beim Cappuccino auf der Terrasse zu sitzen und sich zum fünften Mal zu überlegen, boah, wie führe ich jetzt diesen blöden Pythagoras ein? Ich nehme doch mein altes Material aus. Ich glaube, das spielt auch eine Rolle. Und dann versuchen wir schon, wo es irgendwie geht, Anregungen zu geben, Lehrer rauszuschicken. Das Hospitationsprogramm des Deutschen Schulpreises hilft. Wir sind eigeninitiativ geworden und gesagt, wir wollen nach Berlin, die Evangelische Schule Berlin Zentrum sehen, nach Hildesheim, die Robert Bosch, nach Celle. Wir wollten jetzt eigentlich in diesem Schuljahr, aber es geht jetzt nicht wegen Corona, die Max Brauer in Hamburg besuchen. Ich habe Lehrer gebeten, nach Dorsten zu gehen ins Ruhrgebiet, um bei den Change Riders mal ein Seminar mitzumachen. Und zwei Kollegen gingen nach Aachen, um sich über Projektarbeit zu informieren. Das kostet Geld, das hole ich mir von Sponsoren. Das kostet Zeit, die geben wir den Lehrern, damit wir gleiten das dann aus durch entweder Vertretungen oder lassen auch mal was ausfallen. Und ich glaube, das spüren die Lehrer, dass sie viele Felder haben, in denen sie wirksam werden können, dass sie Wertschätzung erfahren in dem, was sie tun und dass sie auch Unterstützung erfahren in dem, was sie tun sollen. Also wir machen jetzt mal, ich habe mir da mal einen Rüffel eingezogen. Ich habe den Elternpaar gefragt, habt ihr was dagegen, wenn wir am Freitag frei machen? Wir wollen eine Fortbildung machen, die geht Freitag, Samstag. Und das ist eine coole Fortbildung, die muss für alle sein, fürs gesamte Kollegium. Ich kann das nicht vertreten. Nö, passt schon, dann machen wir Freitag frei. Und das war eine mega coole Geschichte. Ja, bei mir hat es dann zugeführt, dass ich eine Rüge erhalten habe, die in meinen Akten eingetragen wurde, weil ich das nicht darf. Ich darf nicht eine Schule dicht machen, damit ein Kollegium sich fortbildet. Das ist in anderen Bundesländern anders. Ja. Wenn ich in Nordrhein-Westfalen bin, dann kann ich mal das tun. Ja. In Bayern kriegen sie da eine auf den Deckel. Und dann sagt ein Kollegium, cool, unser Schulleiter, der traut sich was. Stichwort verantwortlich, kreativ und mutig. Und merken, der meint es ernst. Und der geht dann auch konsequent diesen Weg. Und vielleicht ist das, was diesen Spirit ausmacht und was dann Leute Belastungen annehmen lässt. Man hört auch, und die sagen das dann auch, wie anspruchsvoll das bei uns ist. Aber vielleicht ist es eben nicht die Belastung, sondern die Befriedigung, die man dann aus dem zieht, die einem dann auch wirklich die Kraft wieder zurückgeben. Ich hoffe, wenn man jetzt Kolleginnen und Kollegen fragen würde, dass die das ähnlich oder genauso sehen.
Herr Klemm, ich weiß, Sie haben einen Anschlusstermin, deswegen möchte ich nicht noch mehr von Ihrer Zeit stehlen. Ich bin ganz, ganz froh und begeistert, dass wir miteinander gesprochen haben. Das hat mir viel, viel Spaß gemacht, das Gespräch, und sehr, sehr inspirierend und sensationell, was Sie da alles machen in Erlangen. Wirklich sehr, sehr beeindruckend. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und das Gespräch.
Ja, vielen Dank, dass Sie mir zugehört haben und dass Sie auf mich zugekommen sind. Ich hoffe, Sie finden etwas, was Sie in diesem Podcast verwenden können.
Oh, ganz sicher. Ich werde da gar nichts rausschneiden müssen. Wunderbar.
Okay. Alles klar. Schön.
Alles Gute und kommen Sie gut durch die nächste Zeit. Bleiben Sie gesund.
Das wünsche ich Ihnen auch. Dankeschön.
Dankeschön.
Schönen Tag noch.
Danke. Jo,
tschüss. Okay.